Und da kommen dann halt die Geheimdienste, die russischen und wahrscheinlich aus Israel, ins Spiel, denn er schien unbegrenzt viel Geld zu haben.
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Finanzexperten im Interview. Die USA sind gerade politisch, wirtschaftlich, aber auch gesellschaftlich in einer Phase des radikalen Umbruchs. Jeden Tag überschlagen sich die Ereignisse und da der Aktienmarkt von US-Unternehmen dominiert wird, müssen wir hier auf jeden Fall auf dem Laufenden bleiben. Und um diesen komplexen Dynamiken zu verstehen, gibt es kaum jemand, der besser geeignet ist als mein heutiger Gast. Sie ist nämlich Autorin, hat unter anderem den Bestseller Die DNA der USA geschrieben. Sie ist Juristin und CEO der Unternehmensberatung Beyond Global. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Frau Sandra Navidi.
Hallo, Herr Ruppero.
Ja, Frau Navidi, auf diesem Kanal geht's, wie sich eigentlich vom Namen schon ableiten lässt, eigentlich um Finanzen. Trotzdem müssen wir über die Epstein-Fall sprechen, weil dort Personen auftauchen, die extremen Einfluss auf die Wall Street haben. Und im letzten Interview Ende 2025 haben Sie auch bereits gesagt, dass die Epstein-Files Donald Trump massiv schaden könnten, von einer Destabilisierung der Magerbewegung bis hin zu juristischen Konsequenzen, die im Extremfall sogar zu einer Amtsenthebung nach sich ziehen könnten. Welche tatsächlichen Impact haben diese neu veröffentlichten Dokumente Ihrer Meinung nach auf Donald Trump als Person, aber auch auf sein Amt als Präsident?
Die neuen Veröffentlichungen, die ja nur die Hälfte von dem, was noch ausstehen, sind sehr schockierend. Der stellvertretende Justizminister Todd Blanche hat gesagt, die andere Hälfte, die sie nicht rausrücken, da geht es unter anderem um Tod, um Verletzungen und noch irgendwas Schreckliches. Also das, was noch aussteht, ist noch viel schlimmer. Aber diese eine Hälfte ist gerade erst öffentlich geworden. Es kämpfen sich jetzt die Medien durch diese Millionen von Seiten durch. Was hervorkommt, ist absolut schrecklich. Gräueltaten, nicht nur minderjährige Frauen, also junge Frauen, minderjährig. Also hier können Minderjährige nicht zustimmen zum GV. Das geht nicht. Also unter 18 ist automatisch eine Vergewaltigung, die strafrechtlich verfolgt werden muss. So, aber es sind auch Kinder dabei und Babys werden auch immer wieder erwähnt. Das Wort fällt oft. Insofern ist es der blanke Horror, aber es ist eine solche Fülle von Informationen, dass neben allem anderen, Donald Trump will jetzt wieder Iran angreifen, dann vorletzte Woche war noch Davos und dann, es ist so viel, dass meine Befürchtung ist, dass Donald Trump damit wieder durchkommt. Wir haben gesehen, in europäischen Ländern hat die Veröffentlichung und die Assoziation von Individuen, Politikern wie Peter Mandelson zum Beispiel, Rücktritte zur Folge gehabt. Hier in Amerika war das noch nicht der Fall. Und dieser stellvertretende Justizminister Todd Blanche ist gefragt worden von einer Journalistin vor laufenden Kameras, ob es denn noch strafrechtliche Verfolgungen für sexuellen Missbrauch von Minderjährigen geben wird. Und auf diese Frage hat Todd Blanche gesagt, es ist nicht illegal, mit Epstein Party gemacht zu haben. Das war nicht die Frage und eigentlich ist das ein Nein auf diese Frage und das ist natürlich ein absoluter Schocker. Aber was wollen Sie machen, wenn das Justizministerium hier dem nicht hinterhergeht, wenn die Republikaner dem nicht entgegenwirken und wenn die nächsten Wahlen nicht mehr frei von Manipulation ablaufen, dann könnte es das gewesen sein. Donald Trump hat gerade gesagt in Interviews, die Leute wollen nichts mehr von Epstein hören. Das hat sich erledigt. Jetzt hört endlich auf damit. Und die republikanischen Rechtsaußen-Influencer, die bisher immer gesagt haben, ach, da ging es um 15-Jährige, dann ging es ja nicht um 5-Jährige. Und jetzt, wo kleine Kinder doch vorkommen, heißt es, haben sie umgeschwenkt und reden jetzt davon, die Leute wollen nichts mehr davon hören. Jetzt hört doch endlich auf damit.
Jetzt sind aber immer noch einige Informationen natürlich schwarz gefärbt, oft wegen um Opfer zu schützen, aber trotzdem auch noch einige Namen, wo man nicht davon ausgeht, dass es Opfer sind. Also könnte es sein, dass hier auch noch politische Akteure irgendwie geschützt werden?
Im Gegenteil, es war so, dass viele Opfernamen nicht geschwärzt waren, die hätten geschwärzt werden müssen, weil nicht alle Opfer sind offiziell, haben Anschuldigungen gemacht. Viele sind sogenannte Jane Does, die Anzeige erhoben haben. Und da gilt es dem Opferschutz, den zu gewährleisten. Das war nicht der Fall. Das war wahrscheinlich nicht nur grob fahrlässig, sondern wahrscheinlich vorsätzlich, um Opfer zu diskreditieren. Es gab viele Nachrichten, wo es also schreckliche Andeutungen gab, wo die Namen der Absender geschwärzt sind. Das ist relativ unerklärlich, aber man muss jetzt versuchen, dem hinterherzukommen. Aber wenn gemauert wird vom Justizministerium, dann wird das de facto wahrscheinlich sehr schwer werden. Internetdetektive haben viel Aufklärungsarbeit geleistet, aber das ist natürlich kein abschließender Beweis. Wenn man Querverbindungen herstellt und relativ schlüssig darstellen kann, das kann nur diese und jene Person gewesen sein, das ist aber nichts, was alleine einer rechtlichen Überprüfung standhält. Also im Grunde genommen sind das alles Dinge, die vor Gericht gehören, verhandelt gehören.
Und meinen Sie, dass da auch noch mehr Sachen über Trump rauskommen werden oder das ist wahrscheinlich nur Vermutung, also kann man nicht direkt sagen, oder?
Ja, mit Sicherheit sind die schlimmsten Sachen noch nicht rausgekommen. Es war ja auch so, dass bei dieser Vielzahl von Unterlagen einiges von Donald Trump dabei war, was auch schockierend war, was dann wieder zurückgeholt wurde. Also wie sagt man, aus dem Internet geholt wurde, aber natürlich... Heutzutage alle machen Screenshots, man konnte beweisen, das war schon draußen, dann haben sie es nachher zum Teil wieder veröffentlicht. Aber es ist davon auszugehen, dass hieb- und stichfestere Beweise, auch im Hinblick konkret auf Straftaten, aller Wahrscheinlichkeit muss man jetzt von ausgehen, zurückgehalten werden. Weil wenn es nicht so wäre, dann könnte man es ja veröffentlichen. Bill Clinton hat gesagt, veröffentlicht alles. Bill Clinton hat gesagt, nicht nur, dass wir testifizieren, also vor dem Kongress aussagen werden, wir wollen öffentlich. Wir wollen vor der Öffentlichkeit aussagen. Wir wollen nicht hinter verschlossenen Kulissen auftreten, sondern öffentlich.
Also ist eigentlich das Justizministerium kompromittiert von der Trump-Regierung, weil wie kann das eigentlich sein, eine Instanz, die eigentlich unabhängig sein sollte, dass sie das dann trotzdem nicht macht, diese Files zu veröffentlichen?
Das Justizministerium ist höchst kompromittiert. Ich bin selbst Rechtsanwältin hier in den USA als auch in Deutschland. Die Justizministerin Pam Bondi handelt auf Anweisung von Donald Trump. Sie deckt Donald Trump. Sie hat vor Monaten gesagt, oh, ich habe also den Schreibtisch voll Boxen voller Beweismaterial. Später hat sie gesagt, es gibt keine Hinweise auf Kindesmissbrauch oder kein wörtliches Zitat, aber in der Richtung. Genau das Gleiche hat der FBI-Direktor Cash Patel gesagt. FBI ist auch kompromittiert. Es gibt Hinweise, dass zumindest Teile des CIA kompromittiert sind. Also die Checks and Balances funktionieren nicht mehr. Wir können nur hoffen, dass noch andere Instanzen, zum Beispiel aus dem Kongress, jetzt darauf hinarbeiten, dass Sachen veröffentlicht werden. Eine Rechtsanwältin hat zum Beispiel gesagt, ich glaube, sie hat mit Virginia Giuffre zusammengearbeitet, eine der prominentesten, Frauen, die Jeffrey Epstein beschuldigt haben und von ihm nachweislich missbraucht worden waren. Sie hat gesagt, Virginia, die an Selbstmord gestorben sein soll, auch wenn man die Papiere anguckt und das große Ganze, da waren wahnsinnig viele Todesfälle in diesem ganzen Umfeld, die passiert sind, insgesamt, die jetzt auch neuerlich zutage gekommen sind. Sie hat gesagt, Virginia hat mir Sachen gesagt, die ich auch weiß, von denen ich weiß, dass sie stimmen, die nicht öffentlich sind in diesen Papieren. Mit anderen Worten, es werden Leute gedeckt.
Ja, jetzt ist es auch kein Geheimnis, dass die Großbanken wie JP Morgan, auch die Deutsche Bank und aktuell auch ganz massiv die Bank of America involviert waren. JP Morgan hat zum Beispiel rückwirkend nach dem Tod von Epstein Transaktionen von 1,3 Milliarden Dollar an Verdächtigte gemeldet. Während er noch gelebt hat, hat man offenbar weggeschaut. Wenn jetzt selbst die großen Banken so tief im Sumpf stecken, wie sehr können wir diesen Institutionen dann überhaupt noch vertrauen?
Dazu habe ich kein First-Hand-Knowledge, aber Tatsache ist auch, dass uns ein Gesamtüberblick über die Finanztransaktionen fehlen. Diese Unterlagen werden auch nicht rausgerückt. Nicht die Filmunterlagen, nicht die Fotounterlagen, also diese Erpressungsaufnahmen, die gemacht worden sind, und auch die Bankunterlagen, weil es bis heute nicht klar ist, woher Jeffrey Epstein das Geld hatte. Ich glaube, es war Ron Wyden, der Abgeordnete, der einiges an diesen Transaktionen gesehen hat und das veröffentlicht hat. Da ging es um auch Milliarden und also, ich weiß nicht, tausende Transaktionen. Man weiß gar nicht, wie dieser Epstein das gemacht hat. Also diese hunderttausenden E-Mails, die er alle beantwortet hat, es ist also, ohne einen großen Stab zu haben, es ist alles, ich habe ja dieses Buch geschrieben, Superhubs, über die Netzwerke der Finanzelite, über wie die funktionieren, wer da Teil ist. Selbst ich kann es kaum fassen. Und vielleicht noch dazu, woher hat er sein Geld? 2017, da hatte ich gerade das Buch veröffentlicht, hat mich ein Journalist von der New York Times zum Mittagessen eingeladen, hat gesagt, er würde gerne über mein Buch sprechen. Darüber freut sich jeder Autor, ein Bericht in der New York Times möglicherweise. Und dann sagte er, ja, tolles Buch und sehr interessant. Aber weißt du, wen du vergessen hast? Den wichtigsten Player in der Finanzwelt überhaupt. Und ich sag, really, who? Und dann hat er gesagt, Jeffrey Epstein. Und ich wusste allein aus der Erinnerung, aus den Medien, dass das ein verurteilter Pädophiler war, erstens. Und zweitens wusste ich, dass definitiv wer nie hier offiziell legitim in der Finanzwelt mitgemischt hat, war Jeffrey Epstein. Was er an illegalen Transaktionen gemacht hat und im Hintergrund, das kann ich nicht beurteilen, aber er war kein legitimer Player, den man gesehen hat auf den, ja, auf den offiziellen Treffen, wo man der Fingerabdrücke hinterlassen hätte, Trades, ehemalige Angestellte, eine Infrastruktur von einer Firma hatte, nichts. Und da kommen dann halt die Geheimdienste, die russischen und wahrscheinlich aus Israel ins Spiel, denn er schien unbegrenzt viel Geld zu haben. Ich kenne hier viele wohlhabende Leute, aber die Preisklasse, die er war, mehrere hundert Millionen, der Lebensstil, den er gepflegt hat, mit dieser riesen Mansion, die irgendwie jetzt 80 Millionen, oder jetzt glaube ich 100 Millionen Dollar wert ist, ein paar Blocks von hier entfernt. Ich glaube, er hatte zeitweise zwei Jets, also zumindest einen großen Jet. Er hatte den Hubschrauber, er hatte eine Privatinsel, die er von null, aufgebaut hat mit allem Pipapo. Das ist alles extrem ungewöhnlich. Wozu hatte er die Insel, um das alles inoffiziell am Rechtsstaat vorbeizumachen? Wozu hatte er Hubschrauber? Weil in Hubschrauberflügen Leute nicht so offiziell gemeldet werden wie bei Flugzeugflügen. Da gibt es eben nicht diese Passagierlisten, keine Anmeldung und so weiter. Also das war alles darauf angelegt mit dieser Infrastruktur, die extrem teuer war. Er hat ja auch ganz viele Leute finanziert. Er hat Schulden von Fergie, von die Ex-Frau von dem ehemaligen Prinz Andrew, mehrmals ihre Schulden getilgt. Sie hat nach Geld gefragt. Ja, es ist alles unglaublich.
Also, dass er ein großes Netzwerk gehabt hat und er vielleicht auch Hilfe bekommen hat. Jetzt haben wir vorher schon die Institution von Banken und aber auch Geheimdiensten besprochen. Glauben Sie, da sind wirklich auch im Hintergrund noch andere Kreise, sie werden oft Eliten genannt, die tatsächlich das alles eingefädelt haben, um auch Druck auf Politiker und auf die High Society aus dem Westen auszuüben?
Ja, also das sehr simplifiziert ausgedrückt. Mein Buch Superhubs, da erkläre ich die Finanzwelt anhand der Netzwerktheorie und sage, das ist wie jedes System dieser Art ein komplexes, sich selbst regulierendes System, wo die Superhubs, und Jeffrey Epstein war definitiv ein Superhub, wie ich ihn noch nie gesehen habe, und ich habe das Thema jahrelang recherchiert und kenne ja auch viele, aber nicht jemand wie ihn, der in der Mitte sitzt und mit allen vernetzt ist, dass solche Superhubs nicht die Kontrolle über das System haben. Das sieht man allein daran, dass er jetzt tot ist. Also wenn er so super überlegen wäre, dann wäre es ihm ja gelungen, die Kontrolle irgendwie zu wahren. Das war nicht der Fall. Also es gibt jetzt nicht irgendwo, glaube ich, irgendwelche Eliten, die Zügel in der Hand halten. Aber natürlich gibt es andere Superhubs, andere einflussreiche Zentren von Netzwerken, wie Individuen, Regierungschefs, Finanzchefs, Geheimdienste, die Einfluss ausüben können und ihre Interessen durchsetzen. Und das ging ja zum Teil anscheinend ganz einfach, wie mit Peter Mandelson, den ich auch kennengelernt habe und oft in diesen Kreisen gesehen habe, auch im Privaten. Also er hat sich sehr wohl gefühlt unter den finanzstarken Leuten hier, auch privat. Und er hat ja wahrscheinlich Jeffrey Epstein Informationen zukommen lassen, als es um die Rettung des Finanzsystems ging, ich glaube, es war so 2010, als er aktiv in der Regierung war. Also er hat praktisch, wenn es nicht rechtlich Landesverrat ist, dann doch zumindest moralisch, hat er Jeffrey Epstein die Gelegenheit gegeben, dadurch, dass er Informationen durchgestochen hat, ganz sofort, unmittelbar nachdem er diese selber erhalten hatte, höchst vertraulich, Jeffrey Epstein hätte die zu Geld machen können oder hat es vielleicht auch und jedenfalls weitergeben können.
Also da habe ich das gerade richtig rausgehört, dass Sie also nicht glauben, dass Jeffrey Epstein sich selbst umgebracht hat, sondern er umgebracht worden ist?
Ja, also das habe ich von Anfang an gesagt, weil Der war der prominenteste Häftling zu dieser Zeit in einem der bestgesicherten Gefängnissen im Land mit der meisten Aufmerksamkeit drauf. Und gleichzeitig ist die Kamera ausgefallen, die Wächter sind eingeschlafen, alle gleichzeitig und. Die Wahrscheinlichkeit strebt gegen Null, dass sowas passiert. Und im Nachhinein gab es ja auch keine vernünftige Aufklärung darüber. Und dann auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, wer hatte ein Interesse daran, dass Jeffrey Epstein nicht aussagt. Und was jetzt auch bekannt geworden ist, er war dabei, einen Deal zu machen. Er war nicht der Typ, der sich umbringt. Er war immer, es hat Zeit seines Lebens mit allem durchgekommen. Und er war dabei, einen Deal zu machen. Und möglicherweise auch, ich sag mal, mit einer Fußfessel vorläufig aus der Untersuchungshaft entlassen zu werden. All diese Dinge, er war 2 Wochen vorher schon mal, hatte er Würgespuren und also alles Mögliche. Ich gehe mal davon aus, dass er sich nicht umgebracht hat. Und wenn man sich den großen Kreis anschaut, der Beteiligten in diesem Geschehen, dass da wahrscheinlich auch noch andere waren, die nicht ganz freiwillig aus dem Leben geschieden sind.
Sind dann jetzt auch Namen aufgetaucht in den neu veröffentlichten Epstein-Files, wo Sie sich denken, das hätten Sie wirklich nicht gedacht, dass diese Person irgendwas damit zu tun hatte? Man muss auch aufpassen, nicht jeder Name, der da natürlich vorkommt, hat ja irgendwie eine Straftat begangen. Aber hat Sie da irgendwas speziell sehr geschockt?
Nein, auf der anderen Seite habe ich mich gestern daran erinnert, dass es auch viele Namen gibt, die nicht daran vorkommen. Das heißt nicht, dass da nicht vielleicht noch was rauskommt, aber es gibt schon Leute, die sich ferngehalten haben. Es stimmt, nicht jeder, der dort erwähnt ist, hat was mit Epstein zu tun oder wenn er mit ihm zu tun hatte, wusste von dem, was da stattfand oder hat daran teilgenommen. Ich glaube, wichtig ist, die Zeitschiene vor Augen zu haben, nämlich die Tatsache, dass er 2008 verurteilt wurde. Wie gesagt, ich wusste das, ohne das zu recherchieren, einfach so, weil ich hatte das mal irgendwo in der Presse gelesen. Und das war natürlich schon damals, auch wenn man nicht das ganze Puzzlebild vor Augen hatte, doch eine interessante Geschichte, die hängen geblieben ist. Und wer danach, nach 2008, ohne Einschränkung noch mit ihm zu tun hatte, seine eigenen Kinder mitgebracht hat oder gesagt hat, ach, komm doch nächste Woche vorbei, wie die Frau von Glenn Dubin, einem Hedgefund-Milliardär, komm doch nächste Woche mal vorbei. Meine 15-jährige Tochter, so und so, hat 5 ihrer Freunde dabei. So, weil sie wusste, dass Epstein auf so junge Mädchen anspringt. Welche Eltern machen das? Fergie hat eine Bemerkung losgelassen in einer der E-Mails über ihre Tochter und deren Mann, auch in sexueller Hinsicht. Wer macht sowas? Oder, da war noch, ach genau, Prinzessin Mette Marit über ihren Sohn und nackte Frauen. Extrem, extrem merkwürdig. Ich habe Epstein auf Videoaufnahmen gesehen. Es erschließt sich mir nicht, was an ihm so fantastisch faszinierend war. Aber wahrscheinlich wirklich musste man ihn mal persönlich kennenlernen. Er muss irgendwas super Einnehmendes gehabt haben. Weil was man auch sagen muss, diese ganzen superreichen Leute, die haben Leute an den Fersen hängen wie Fliegen. Und deswegen haben die Gatekeeper, die diese Leute fernhalten. Also die sind es gewohnt, mit Leuten in Kontakt zu kommen, die extrem schmeicheln, die sich ranschmeißen, unterwerfen, die sich wichtig machen, weil sie etwas von diesen Leuten wollen. Paradebeispiel Bill Gates. Die können sich nicht retten vor solchen Leuten. Und dass Epstein das mehr oder weniger alleine geschafft hat, der ja aus dem Nichts kam, der kam ja aus ganz einfachen Verhältnissen. Wenn er einen Head Start gehabt hätte und aus einer tollen, hätte es vielleicht noch ein bisschen nachvollziehen können. Aber der muss irgendwie diese Gabe besessen haben, dieses besondere Vertrauen zu erzeugen, über Erpressung heraus. Denn viele Leute haben sich ihm gefügt, ohne dass wahrscheinlich sie überhaupt erpresst werden mussten.
Dann müssen wir auch über Howard Lutnick sprechen. Der ist ja als Handelsminister das Gesicht der US-Wirtschaftspolitik. Und der hatte immer betont, den Kontakt zu Epstein eigentlich bereits 2005 abgebrochen zu haben. Jetzt zeigt sich aber in Mails von 2012, dass er mit seiner Familie auf Epsteins Privatinsel war und sogar zu einer Einladung von einem Clinton-Event in 2015 bekommen hat. Der scheint also, was die Beziehung zu Epstein angeht, gelogen zu haben. Wie beschädigt ist Lutnick durch diese Enthüllung und kann so ein Handelsminister überhaupt noch glaubwürdige Deals für die USA aushandeln?
Also bei Howard Lutnick und Glaubwürdigkeit muss man sagen, er hat es mit der Wahrheit nie so genau und oft erzählt er genau das Gegenteil von dem, was stimmt, wenn es um wirtschaftliche Belange geht, ganz offiziell. Es war äußerst merkwürdig, als er dieses Statement abgegeben hat, das wurde jetzt natürlich nochmal im Fernsehen wieder und wieder gespielt. Das war eine Zeit, wo die Berichterstattung schon so ein bisschen leise geworden ist. Er hat ein Interview gegeben, in dem Interview ging es überhaupt nicht über Epstein. Und auf einmal fängt er an mit Epstein aus dem Blauen heraus, völlig merkwürdig, und sagt so, übrigens, Epstein, ne? Ich wohnte ja daneben. Und was dann passiert ist, dann ist er gesagt, komm doch mal rüber und besuch uns mal. Und dann sehe ich diesen Massagetisch und bla bla bla, erzählt diese Märchengeschichte, also ganz fantastisch. Und dann gesagt, weißt du was, habe ich zu meiner Frau gesagt, da gehen wir nie mehr wieder hin. Und er hat die mit so einem Pathos erzählt und so unprompted aus dem Blauen heraus, dass ich gedacht habe, okay, das kommt mir jetzt sehr merkwürdig vor. Wieso volontiert er jetzt diese Information einfach so? Also praktisch vorgreifend. Hallihallo, ich bin total unschuldig, wenn irgendwas aufkommt, ich habe von nichts gewusst. Stellt sich raus, er hat natürlich gelogen. Wird es für ihn Konsequenzen haben? Haben all die anderen Lügen schon irgendwelche Konsequenzen? Die lügen uns hier jeden Tag wirklich die extremsten Sachen vom Himmel. Donald Trump, jetzt wo es nicht mehr zu leugnen ist, sagt, wisst ihr was, die Leute haben die Nase voll jetzt von Epstein. Jetzt hört mal endlich auf, sagt er zu Reportern und pfeift die an, jetzt hört mal endlich auf, über Epstein zu sprechen, die Sache ist erledigt.
Unglaublich. Dann schauen wir mal in die Zukunft ein bisschen, denn dieses Jahr stehen ja in den USA die Midterm-Wahlen an. Schon ein entscheidendes Ereignis, da sich das Machtverhältnis in den USA dann schon verschieben könnte. Können Sie uns kurz erklären, was genau bei den Midterms auf dem Spiel steht und ob diese Wahlen Trump tatsächlich einen Teil seiner Machtbasis entziehen könnten?
Ja, also wenn die Demokraten gewinnen sollten, dann wäre endlich mal etwas da, was Donald Trump etwas entgegensetzen könnte. Die Umfragewerte für die Republikaner sind katastrophal. Selbst MAGA-Anhänger bisher können sich keine Krankenversicherung mehr leisten. Die Preise sind explodiert. Alle haben Angst um ihre Jobs. Jobs fallen überall weg. Hinzu kommen noch KI. Hinzu kommen die unglaublich brutalen Abtransporte hier von den Straßen, von ICE und Deportationen, wo selbst viele Republikaner, die zwar für die Enforcement, also Durchsetzung des Rechts gegen illegale Migranten sind, also dass das stärker durchgesetzt wird, sagen, okay, wir sind zwar dafür, aber nicht so. Nicht mit dieser Brutalität, nicht mit Maskierten, die sich nicht ausweisen müssen. Das könnte jeder, kann sich eine Eisweste anziehen anscheinend und Leute erschießen und damit durchkommen. Also, da ist wahnsinnig viel, was gegen die Republikaner spricht. Das ist ihnen zum Teil auch bewusst, das sagen Abgeordnete selbst. Sagen, wir müssen jetzt irgendwas machen, um das Ruder rumzureißen. Und Donald Trump hat ja schon die ganze Zeit, und das war die zugrunde liegende Prämisse meines Buches Die DNA der USA, dass seit 2020 die Republikaner einen Putsch in Zeitlupe auf vielen verschiedenen Ebenen durchführen. Und Donald Trump hat ja jetzt zum Beispiel vom FBI Wahlunterlagen aus Minnesota abtransportieren lassen. Ein absolutes Unding, wo sie praktisch dann die ganzen Wahlangaben, Namen, Alter, Wohnort, alles Mögliche, wie haben die Leute gewählt, jetzt Zugang haben und jetzt einfach behaupten können oder irgendwie die Sachen manipulieren können, sagen, aha, hat Donald Trump da doch gewonnen, das war gelogen. Und für die nächsten Wahlen das auch nutzen können. Donald Trump hat mehrmals gesagt, vielleicht sollen wir die Wahlen auf den... Wahlen sind hier Bundesstaatssache. Das ist den Amerikanern ein Heiligtum. Donald Trump sagt jetzt einfach, nö, wir heben das auf Bundesebene. Zumindest für demokratische Staaten, weil die fuschen ja immer. Die lügen und betrügen. Und deswegen müssen wir das auf Bundesebene hochziehen. Das wäre ein klarer Verstoß gegen die Verfassung. Viele Experten, Juristen sagen, das geht nicht. Ich sage... Geht nicht, gibt's nicht. Wenn Donald Trump das Militär auf seiner Seite hat, er kann es zumindest versuchen und für Chaos sorgen.
Hm. Ja, auch in Minneapolis, glaube ich, war es ja so, dass der Bürgermeister da seine Garde auch losschicken wollte und Trump auch mit Militär gedroht hat. Wie ist da eigentlich der aktuelle Stand?
Das hat für wahnsinnig viel Aufsehen gesorgt. Und auch, dass jetzt ein zweiter Amerikaner erschossen wurde. Weiße, ja, mit denen sich auch viele republikanische Anhänger identifizieren können. Jemand also ohne jetzt ins Detail zu gehen. Es hat für viel Gegenwind gesorgt und ist wirklich schwer zu entschuldigen, wobei Donald Trump gestern sagte, zwei Tote von 10.000 Demonstranten und ich krieg schlechte Publicity. Also Leben bedeuten ihnen sehr wenig. Aber jetzt hat Donald Trump gesagt, wir müssen jetzt mal ein bisschen ein, zwei Ebenen runterschalten, das Ganze ein bisschen sanfter gestalten. Aber das ist das, was er sagt. Ich glaube nicht, dass das ist, was geschehen wird. Ich glaube, dass dieser harte Kurs weiter gefahren wird, weil Donald Trump muss versuchen, die Bevölkerung weiter zu entzweien, für Chaos und Unfrieden sorgen, damit er eben dass vor diesem Hintergrund mehr Spielraum hat, die Wahlen an sich zu ziehen und die zu manipulieren.
Dann die Beziehungen zwischen Kanada und den USA sind ja auch sehr erschüttert. Kanada hat sich jetzt stark gegen die Schikanen und den Strafzöllen gegen die USA gewehrt. Kanada schaut sich auch nach neuen Handelspartnern um, wie zum Beispiel jetzt China. Und der neue Premierminister hat jetzt auch in Davos gemeint, dass Nostalgie ist keine Strategie. Wie bewerten Sie das aktuelle Vorgehen von Kanada? Und ist das auch vielleicht eine Strategie, die wir hier in Europa bzw. Deutschland ja ein Stück weit umsetzen sollten?
Definitiv. Ich kenne Mark Carney. Der hat Rückgrat, der ist schlau, der hat Donald Trump was entgegengesetzt. Und das ist der einzige Kurs, den man fahren kann. Es bleibt keine andere Wahl. Donald Trump ist wie Putin. Selbst wenn man sich auf etwas einigt, Donald Trump hält sich nicht dran. Er hat keine Ehre. Man kann sich auf sein Wort nicht verlassen. Erst hat er zu Kanada gesagt, die verhandeln mit China. Ja, ist ja richtig so. Während Davos sagt er, sollen die machen, sollen machen, was gut für sie ist. Eine Woche später sagt er, was? Unverschämtheit, die kriegen jetzt, ich weiß gar nicht mehr, was es war, 200% Strafzölle aufgebrummt. Man sieht, es ist Chaos und deswegen hat Mark Carney das einzig Richtige gemacht und Europa sollte sich auch so verhalten und sollte vor allen Dingen dafür sorgen, dass sie nicht unterwandert werden von der Tech-Elite, weil die Tech-Elite und MAGA hängen zusammen und deswegen, dass jetzt erste Schritte unternommen werden, nicht alles durchgehen zu lassen und sich möglicherweise etwas unabhängiger zu machen, ist auch höchst zu empfehlen.
Ja, wir in Europa sind ja auch einer der größten Gläubiger der USA. China hat jetzt auch seit Neuestem das erste Mal mehr Gold als US-Staatsanleihen in der Bilanz. Die schmeißen also den Dollar mehr oder weniger raus. Sollten wir das angesichts der Umstände auch forcieren und ist das überhaupt ein Druckmittel, das wir gegen die USA einsetzen können?
Ja, das ist eine ganz schwierige, komplexe Frage. Da kann ich auch nicht einfach so eine Antwort drauf geben, weil wenn man selbst viel hält und man fängt an, das auf den Markt zu schmeißen, dann sinkt es ja im Wert. Also da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Aber allein, dass die Drohung, beziehungsweise das war ja gar nicht so. Also es war ja so, dass ein Analyst von der Deutschen Bank gesagt hat, das ist ein Szenario, was so kommen könnte und das könnte man machen als Druckmittel. Mehr oder weniger, wenn ich das also unter Vorbehalt. Ich habe jetzt den genauen Wortlaut nicht vor Augen, aber sowas in die Richtung. Aber das hat Scott Bessent, den Finanzminister, so erzürnt, das habe ich in Davos mitbekommen, dass er quasi die Kontenance verloren hat. Das hat man gemerkt. Also da wissen Sie, dass man ihnen damit zu Leibe rücken kann. Und das war sicherlich auch mit ein Grund, warum es dann nachher hinter verschlossenen Türen plötzlich die Einigung gab im Hinblick auf Grönland. Aber wie gesagt, das ist eine Waffe, die muss man sehr, sehr vorsichtig spielen, um sich nicht selbst zu schaden. Aber längerfristig ist es sicherlich so, dass sich die USA und dem Dollar damit keinen Gefallen tun. Und überhaupt die USA als sicherer Finanzplatz immer weniger begehrt sein werden. Es geht nicht über Nacht, weil es gibt zu wenig Alternativen. Und eine andere Frage ist, inwieweit forciert die Trump-Regierung das? Zum Teil wird ja immer wieder gesagt, ja, wir wollen ja einen schwachen Dollar. Donald Trump hat selbst gesagt, ja, schwacher Dollar ist super, das ist gut für unsere Industrie. Also da bin ich mir, es gab ja auch das Mar-a-Lago-Papier, wo Stephen Miron ganzes Konzept aufgeworfen hat, dass man den Dollar einfach schwächt und praktisch eine technische Pleite de facto für die USA herbeiführt, wenn man den Long-Term-Gläubigern sagt, die Staatsanleihen halten, ja, wir dehnen jetzt die Laufzeit auf 100 Jahre auf und die kriegen null Zinsen. Das sind alles Dinge, die bisher unvorstellbar waren, aber das geht eben nochmal in die Richtung, dass alle anderen Länder versuchen müssen, sich möglichst unabhängig zu machen.
Ja, jetzt sind auch die Amerikaner traditionell sehr stark im eigenen Land investiert. Fast jeder ist ja über Pensionfonds oder private Depots massiv in den S&P 500 oder Dow Jones investiert. Hier in Deutschland merkt man schon immer mehr, dass dieses Exposure von 50-70% in den USA sehr als Klumpenrisiko und als riskant angesehen wird. Ist es bei euch in den USA auch schon so, dass es mehr durchdringt, dass man raus aus den USA geht und mehr global investiert?
Ja, also das fing eigentlich schon früh an. Ich würde sagen, letztes Jahr im Frühjahr, dass dann auf einmal die Chefs von BlackRock und Blackstone, Larry Fink und Steven Schwarzman, fingen an, über Europa zu schwärmen und haben also gesagt, dass sie Milliarden über Milliarden dort investieren wollten. Dann hat man gesehen, hat es wieder ein bisschen nachgelassen. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass die Sensibilität für dieses Thema hier größer wird und die Notwendigkeit gesehen wird, dass man sich breiter diversifizieren muss. Weil es ja auch so ist, Donald Trump hat ja gesagt, wenn ich meine Strafzölle mache und all das, dann kommt mehr Industrie ins Land. Und was ist nicht passiert? Mehr Industrie ist ins Land gekommen. Im Gegenteil, in Davos habe ich mit CEOs gesprochen, die haben gesagt, auf gar keinen Fall. Also erst vor ein paar Monaten hieß es noch, ja, wir haben Investitionen vor, wir streichen die jetzt noch nicht, aber wir warten erstmal ab, was kommt. Mittlerweile hört sich's mehr so an, dass sie sagen, nö, wir investieren nicht. Also wenn wir nicht totale Investitionssicherheit zugesichert bekommen, machen wir es nicht. Aber selbst wenn sie zugesichert bekommen, ist die Frage, wie zuverlässig ist das und wie kann man es nachher durchsetzen?
Ja, Frau Navidi, wir müssen auch über das jüngste Beben an der Wall Street sprechen, die Nominierung von Kevin Warsh als neuem Fed-Chef ab Mai. Warsh galt immer so als knallharter Falke, als Verfechter eigentlich hoher Zinsen und einer schrumpfenden Fed-Bilanz. Das passt aber jetzt nicht ganz in die Strategie von Donald Trump. Der will ja eigentlich niedrige Zinsen und viel Schulden. Ist das jetzt eine taktische Falle, um die Senatsbestätigung zu bekommen? Und wie unabhängig wird die amerikanische Zentralbank unter dem neuen Fed-Chef dann tatsächlich überhaupt noch sein?
Die Financial Times sagte, es gibt einen neuen Chef der Federal Reserve und sein Name ist Donald Trump. Und ich glaube, das ist ganz passend zusammengefasst. Egal, wen er dorthin setzt, wenn er nicht spurt, okay, formell ist er nicht leicht aus dem Amt zu kegeln, weil es eine unabhängige Institution ist und der Präsident das eigentlich nicht kann. Aber wenn wir sehen, die Repressalien, denen Jerome Powell ausgesetzt war, ich glaube, Kevin Warsh ist klar, wo der Hase langläuft. Er ist übrigens der Schwiegersohn von Ronald Lauder aus der Estée Lauder Kosmetikdynastie. Ronald Lauder, der Donald Trump angesetzt hat auf Greenland, auf Grönland, weil er dort groß investiert ist. Also das ist alles ein riesiges Klüppchen und Kevin Warsh war übrigens ursprünglich auch für Freihandel, wie die Republikaner das eigentlich historisch immer waren. Und jetzt auf einmal hat er dann seine Meinung auch dahin geändert und geht einher mit Donald Trumps Strafzollkurs. Also es würde mich nicht wundern, wenn er auch da sein Fähnchen dreht. Donald Trump hat ihn nach der Nominierung einmal kurz, ich glaube, auf Social Media angegriffen. Aber man weiß hier nie, was Show ist, was ist echt, was ist vielleicht hinter den Kulissen ausgemacht. Also ich würde tendenziell davon ausgehen, dass Donald Trump definitiv von jetzt an mehr Einfluss auf die Federal Reserve ausüben wird.
Sagt Frau Navidi aus New York. Das Buch hinter ihr, die DNA der USA, werden wir euch unten verlinken. Ist auf jeden Fall lesenswert, wenn man ein bisschen tiefer eintauchen möchte, was da so abgeht in den USA. Vielen Dank, Frau Navidi, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dann hoffe ich, dass wir uns bald schon wieder hören.
Sehr gerne, Herr Ruppero. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, liebe Zuschauer, das war unser Interview mit Sandra Navidi. Jetzt würde uns mal natürlich eure Meinung interessieren. Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare. Wenn euch das Interview gefallen hat und ihr Sandra Navidi öfter sehen möchtet, lasst uns gerne mal ein Like da und das Abonnieren nicht vergessen. Und jetzt im eingeblendeten Video seht ihr das Interview, was wir mit Stefan Risse letzte Woche geführt haben. Sehr interessant. Der meint nämlich, wir stehen kurz vor einer Korrektur. Schaut da gerne mal rein, wenn da was für euch dabei ist. Sonst würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr hier beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Finanzexperten im Interview. Bis dahin. Ciao, ciao.